Papa, Mama, woher können wir wissen, dass es Gott wirklich gibt? Wer von euch hat schon mal diese Frage gehört? Ja, einige Hände gehen hoch. Diese Frage wurde uns, meiner Frau und mir, vor einigen Wochen am Freitagabend, wir haben gerade Sabbatanfang gemacht als Familie, wurde uns von unserem 6-jährigen Sohn Lias gestellt. Und als er diese Frage gestellt hat, war meiner Frau und mir sofort klar, das sollten wir jetzt ernst nehmen. Und genauso wie er diese tiefe Frage gestellt hat, die ihn jetzt bewegt hat, sollten wir uns Zeit nehmen, genau alles andere jetzt erstmal beiseite zu legen und auf diese Frage einzugehen. Ich weiß noch, wie ich dann die anderen 2 Söhne gepackt habe, den 4-Jährigen und den 2-Jährigen. Wir haben 3 Söhne. Ich bin schnell mit ihnen nach oben, damit meine Frau Ruhe hatte, um mit unserem Ältesten, mit dem 6-jährigen Sohn, darüber zu sprechen. Woher können wir, du und ich, wirklich wissen, dass es Gott gibt? Diese Frage kamen sicherlich auch in meinem Leben. Aber was noch mehr als das für mich in erster Linie klar war, ist, dass ich das, was ich von meinen Eltern erfahren habe, dass es irgendwie schon hier war. Ja, manchmal kam diese Frage, aber dann war doch das Verständnis, das kognitive Verständnis, ja, es wird schon einen Gott geben. Und das, was wir glauben in der Adventgemeinde, wird schon auch alles passen. Bis an einem Tag. Ich weiß noch, wie ich in der 13. Klasse, kurz vorm Abitur, während der großen Pause in der Raucherecke stand. Ich habe nicht geraucht, aber meine Freunde und ich wollte unbedingt dazugehören, deshalb stand ich auch dort. Und wir haben uns unterhalten über die wichtigen Dinge des Lebens. So, und vielleicht kann sich noch jemand an seine Schulzeit erinnern. Was sind die wichtigen Dinge des Lebens, die man so als Schüler, angehender Student vielleicht so besprochen hat? Was machen wir am Wochenende? Das war die essentielle Frage, mit der wir uns damals auseinandergesetzt haben. Was machen wir am Wochenende? Und ich weiß noch, wie dann fleißig debattiert und Ideen ausgetauscht worden sind und ich habe mich rege daran beteiligt. Bis zu dem Moment, als einer meiner Freunde, der Atheist war, vor allen Leuten zu mir sagte: Eugen, jetzt schau dich doch mal an. Du sagst, du bist Christ, aber schau dich doch mal an. Du unterscheidest dich doch überhaupt nicht von uns. Und als er das gesagt hat, hat mich das zutiefst getroffen. Aber er hat nicht aufgehört, er hat noch nachgelegt. Er fing an, als Atheist mir die Bibel zu zitieren, wie Christen leben sollten. Und da stand ich. Als 19-jähriger, getaufter Adventist, Christ, so dachte ich, und hörte mir in diesem Moment, während der großen Pause in der 13. Klasse, eine Predigt von einem Atheisten an, der mir erzählte, wie Christen leben sollten. Ich habe sie mir bis zum Schluss angehört, ich habe sie nicht vergessen. Und dann ging ich nach Hause. Ich konnte ihm nichts antworten. Ich war einfach nur da, stand da und habe in dem Moment gemerkt, ich bin ein großer Heuchler. In der Bibel gibt es auch andere Geschichten. Es gibt Geschichten von Tieren, die Gott benutzt hat, damit Menschen von ihrem falschen Wegen umkehren. Da lässt er einfach Esel reden. Und für mich stellt sich die Frage, und die stelle ich euch mal, was ist schwerer für Gott, einen Esel sprechen zu lassen oder einen Atheisten predigen zu lassen? Ich glaube, dass es, und ihr versteht das, ja, schwerer ist. Es ist leichter für Gott, einen den Esel sprechen zu lassen. Es ist leichter. Die Tiere tun gerne das, was Gott ihnen sagt. Das lesen wir in der Bibel. Der Mensch ist frei. Er kann Gottes Willen tun oder nicht. Und so ging ich nach Hause, und dieses Ereignis und noch ein anderes führten dazu, dass ich mich an einem Freitagabend voller Schuld in einer Lebenskrise, 19 Jahre, niederkniete und einfach erkannte, ich bin einfach so absolut verloren. Nein, ich habe keine CD geklaut, wie ihr das in der Kindergeschichte gehört habt. Aber ich habe, und das sage ich ohne ins Detail zu gehen, ich habe ihn kurz vorher, einige Tage vorher, einige der 10 Gebote bewusst übertreten und auch so gelebt. Und ich habe gemerkt, dass mich das nicht glücklich gemacht hat. So als junger Mensch sehnt man sich nach Glück, man möchte gut leben, aber es war am Ende nur Haschen nach Wind und hat mich in eine Lebenskrise gestürzt. Und so betete ich zu Gott und habe alles bekannt, alles weiter, alles abgegeben. Und als ich das gesagt habe, Herr, vergib mir, sei mir Sünder gnädig. Ich habe dann alle Sünden aufgelistet. Ich habe sie auf ein Blatt niedergeschrieben und aufgelistet. Es hat lange gedauert. Und dann hatte ich diese Zusage, diese Gewissheit, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jesus hatte mir die Sünden vergeben. Er hatte mich neu ausgerichtet. Ich war 19 Jahre alt. Und in dieser Zeit wusste ich, und da es ja auch noch ein paar junge Menschen gibt, erlaubt mir auch noch Erfahrungen auch für sie zu erzählen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir gegenseitig Erfahrungen teilen. Und ich weiß noch, in dieser Zeit, ein paar Tage später, betete ich zu Gott und sagte, lieber Gott, ich bin nicht mehr lange in der Schule. Das Abitur ist vorbei, die Prüfungen sind geschrieben. Ihr kennt so diese Phase, wo man da nur noch hingeht und so nicht wirklich was Produktives dabei herauskommt. Und ich habe gebetet, lieber Gott, hilf mir noch die letzten Wochen zu nutzen, dass ich Zeugnis von dir geben kann während meiner Schulzeit. Ihr Lieben, wenn ihr solche Gebete sprecht oder betet, ich garantiere es euch, Gott wird sie erhören. Ein paar Tage später, ich sitze in der Klasse, das war während dem Religionsunterricht, und der Rallye-Lehrer stellt eine Frage, die komischer nicht hätte sein können. Wer von euch möchte freiwillig ein Referat halten? Also ich weiß nicht, ob ihr euch an eure Schulzeit noch erinnern könnt, aber zu meiner Zeit damals freiwillig ein Referat halten, nachdem die alles schon geschrieben worden waren, die Prüfung hinter einem war. Versteht ihr? Wer möchte was freiwillig machen? Keiner. Keiner hatte sich gemeldet. Aber in dem Moment wusste ich, das ist meine Gebetserhörung. Ich habe als Einziger gestreckt und ich wusste auch schon, was ich im Religionsunterricht gerne mal als Referat halten würde. Wir haben Evolution in Biologie durchgemacht, in Chemie, in Physik, in Deutsch, in Geschichte und natürlich im Religionsunterricht. Und so dachte ich, ist doch mal gut auch, die Evolution kritisch zu betrachten und gleichzeitig den Schöpfungsglauben darzustellen. Ich habe mich vorbereitet und ich habe auch so mal mich kritisch mit der Evolutionstheorie auseinandergesetzt und ich musste staunen, was für einen großen Glauben man auch mitbringen muss, um an die Evolution zu glauben. Also wirklich, man muss auch einen Glauben mitbringen. Auch wenn das als Wissenschaft ausgegeben wird, aus meiner Sicht ist das Religion. Man glaubt an etwas, das es nicht gab, dann ist es explodiert und dann war alles da. Und so stellte ich dann diese Präsentation dar, das Referat. Und ich muss euch sagen, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Zum ersten Mal erlebte ich plötzlich, dass die Klasse so richtig gespalten war. Obwohl ich nur das gemacht habe, was man in der Schule lernt, oder? Dinge kritisch darzustellen. Kennt ihr das? Dinge kritisch darzustellen. Aber plötzlich war auf der einen Seite, dass an mir eine Schülerin vorbeigegangen war, die gesagt hat, boah, danke, das hat meinen Glauben an Gott gestärkt. Und auf der anderen Seite habe ich Verachtung, habe ich Ablehnung erfahren, aufgrund dessen, was ich gesagt habe. Das hat sich dann so rumgesprochen, dass ein paar Tage später die katholische, ich war in der evangelischen Religionsgruppe, dann kam die katholische Religionslehrerin und die fragte mich, Eugen, kannst du dieses Referat auch bei mir in der Klasse halten? Und so war ich auch dort und habe das gehalten. Und dann hat sich das noch mehr rumgesprochen und dann hat mich die Biologielehrerin angefragt, kannst du dieses Referat auch noch bei mir halten? Da habe ich es auch dort gehalten. Ich meine, ich war einfach nur ein einfacher Schüler, sicherlich nicht, ich möchte mich nicht mit Professor Dr. Walter Veit vergleichen, der dann rumreist und Vorträge über die Evolution hält. Ich habe einfach nur ganz einfach dargestellt, die kritischen Punkte und den Schöpfungsglauben beleuchtet. Und dann wurde ich eingeladen. Bis an den Tag, als der Rektor davon mitbekommen hat. Er zitierte mich ins Büro und ich habe noch nie einen Menschen so intolerant erlebt. Ich habe gemerkt, wie eine bestimmte Botschaft das Ende der Toleranz mit sich bringt. Die toleranten Menschen werden sehr schnell intolerant, wenn es ihrer Auffassung widerspricht. Er hat mir dann viele schlimme Sachen vorgeworfen, was ich denn hier überhaupt in den letzten Jahren gelernt habe, und hat angefangen, nicht sehr nett mit mir zu sprechen. Er hat mir dann natürlich mich in die Schranken gewiesen. Ich da durfte diese Vorträge dann nicht mehr halten. Und so dachte ich, gut, dann bete ich noch einmal. Lieber Gott, gib mir eine Möglichkeit, noch einmal Zeugnis von dir zu geben. Ein paar Tage später, ich sitze im Geschichtsunterricht. Und die Geschichtslehrerin stellt eine sehr merkwürdige Frage. Sie sagt, wer von euch möchte freiwillig ein Referat halten? Diese Frage, also ich musste schmunzeln. Und natürlich hat keiner gestreckt, außer mir. Denn ich wusste, das ist meine Gebetserhörung. So habe ich gestreckt und ich wusste auch schon, welches Thema ich gerne vor der Klasse halten möchte, im Geschichtsunterricht. was kann man Schöneres darstellen als Daniel Kapitel 2? Schließlich haben wir doch schon alles in der Schule auch behandelt. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, das geteilte Reich. Was fehlt nur? Der Stein. Das haben wir nicht betrachtet in der Schule. Aber die Bibel spricht davon. Und so konnte ich das darstellen. Und ich sage euch, auch das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wie eine Bombe. Und ich mache mal eine Klammer auf und frage euch, schlägt dieses Kapitel bei euch noch ein wie eine Bombe? Ich meine, wir haben schon eine besondere Zeit, oder? Im Adventist Bible Commentary in Volume 4 auf Seite 1168 schreibt Ellen White Folgendes, was sehr interessant ist. Sie schreibt, wir haben die Zeit erreicht, in der Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, in dem Eisen mit schlammigem Ton vermengt war. Und jetzt Achtung, diese Vermengung von Kirche und Staat wird durch die Vermengung von Eisen und Ton dargestellt. Genauso wie Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom eine Epoche darstellen, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, und dort es eine Entwicklung gab, spricht auch Daniel von bestimmten Abläufen. Wir können das nachlesen, wo Gott offenbart, dass es zuerst, Vers 41, Eisen und Ton zerteilt ist, dann stark und schwach und in Vers 43 vermischt. Drei Abschnitte. Zuerst zerteilt, wir kennen diese Zeitepoche von Eisen und Ton, von Kirche und Staat, 538 bis 1798. Dann sagt die Bibel, Vers 42, es wird teils stark und teils schwach sein. Der Staat ist stark, die Kirche schwach. Aber die Bibel sagt voraus, und das ist das letzte Ereignis, vermischt. Wir gehen also der Zeit entgegen, was für viele vielleicht unvorstellbar ist, aber ich sage es euch, so steht es da und es wird so kommen, ob es uns gefällt oder nicht. Es wird eine Vermischung von Kirche und Staat geben und ich werde später noch kurz darauf eingehen. Vermischt, das ist das, was wir gerade sehen, wo der aktuelle oder der Präsident, der gerne gewählt werden möchte, Donald Trump, der Christenheit eine Macht verspricht, wie sie sie noch nie hatten. Das ist interessant, dass sowas überhaupt wiederkommt. Ja? Er verspricht ihnen eine Macht, wie sie noch nie hatten. Wow, spannende Zeiten, in denen wir leben. Aber zurück zu meiner Schulzeit. Ich dachte, wow, zweimal hat der liebe Gott eingegriffen. Ich bete ein drittes Mal. Lieber Gott, schenk mir die Möglichkeit, noch einmal Zeugnis zu geben von dir. Und dann dachte ich, ich bin schon sehr gespannt, in welchem Fach ich noch ein Referat halten darf. Und so sitze ich in Mathe, in Physik. Da kommt aber nichts. Keiner stellt diese Frage. Tage vergehen, da kommt eine große Pause und ich laufe so während der großen Pause entlang. Da kommt ein Mädchen aus der fünften Klasse. Okay. Und sie spricht mich an. Ich weiß nicht, ob ihr euch in diese Situation reinversetzen könnt, aber ich war in der 13. Klasse. Ich war zwar schon bekehrt, aber noch nicht so überall auf einem guten Weg. Okay? Also, da kommt ein Mädchen aus der 5. Klasse und es war mir schon unangenehm, in der Öffentlichkeit mit einem Kind gesehen zu werden, weil wir sind ja nur mit den coolen Leuten unterwegs, versteht ihr? Ist nicht so, dass ich das heute so praktiziere. Ich mag gerne die Kinder und Jugendarbeit, aber das war noch damals so und ich weiß noch, wie ich da stand und sie sagte zu mir, Eugen, wir haben gehört, du bist auch Christ. Wir treffen uns in der großen Pause und wir würden dich gerne bitten, die Andacht zu halten. Boah, Normalerweise bin ich in der großen Pause mit meinen Freunden. Jetzt kommt ein Mädchen, kleines Mädchen aus der 5. Klasse. Dachte ich, boah, wenn mich meine Freunde sehen, das wird nicht gut für meine Entwicklung. Ja? In dem Moment erinnerte mich aber der liebe Gott, du hast doch für eine Gebetserfahrung gebetet. Hier hast du sie. Und so habe ich zugesagt. Ich habe zugesagt und ich habe mich dann zu Hause darauf vorbereitet und ich dachte, okay, was kann ich noch den Kindern mitgeben? Vielleicht, was sie noch nicht so oft gehört haben, Zeichen der Zeit, wie kommt Jesus wieder? Hörbar, sichtbar, die Toten werden auferstehen, die an Jesus geglaubt haben. Das mache ich als Andacht. Und so kam der Tag, ich stand dann so in einem Klassenzimmer, die Kinder saßen vor mir und es war diese Bibel, ich habe aus dieser Bibel die Andacht gehalten und ich bin mit ihnen so durchgegangen, die Bibelverse, sie haben mitgelesen, ich habe manches laut gelesen und während ich das so vorgetragen habe, ich weiß es noch wie heute, merke ich, hinten im Klassenzimmer sind ja Fenster gewesen und da draußen liefen zwei von meinen Freunden vorbei. Und ich habe sie gesehen und sie haben mich gesehen. Der erste hat angehalten. Ich weiß noch, wie er mich angeschaut hat. Er hat mich angeschaut. Und dann hat er dem anderen auf die Schulter geklopft und auf mich gezeigt. Dann kam der andere dazu und sie standen am Fenster. Und sie haben angefangen, mich auszulachen. Und da stand ich, mit der Bibel in der Hand, Kinder vor mir und meine Freunde lachen mich aus. Und in diesem Moment habe ich etwas erlebt, was die Bibel den großen Kampf beschreibt. Den großen Kampf zwischen Licht und Finsternis hat sich in dem Moment in meinem Herzen abgespielt. Und ich sage es euch, ich hörte es ganz klar. Siehst du, wohin dich dieser Weg, diese Bibel, dieses ganze Gebete, wohin dich das gebracht hat? Siehst du es jetzt endlich? Du wirst, wenn du so weitermachst, am Ende alles verlieren. Alles verlieren, auch deine Freunde, die dich gerade auslachen. Mach die Bibel zu und schau, dass du weggehst. Und so habe ich mich auch gefühlt. Total unangenehm, ausgelacht zu werden. Wer hat es gerne? Und während diese Stimme auf mich einprasselte und einwirkte, hörte ich auf der anderen Seite eine ganz leise, feine Stimme, die mich nur an etwas erinnerte, was ich im Vorfeld in der Andacht gelesen habe. Und es waren die Verse aus Matthäus 10, und ich kann mich noch ganz klar daran erinnern, aus Matthäus 10, Vers 32 und 33. Und da steht, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Als ich diese Bibelverse wieder ganz klar vor Augen hatte, ist in meinem Leben etwas passiert. Ich würde sagen, das war eins der einschlagenden Momente in meinem Leben. In diesem Moment, als ich da stand, in der 13. Klasse in meinem Leben, kurz vorm Abschluss, wo die Schule für mich aufgehört hat, stand ich da mit dieser Bibel in der Hand. Ich wurde ausgelacht und Kinder saßen hier und haben mir zugehört, wie ich aus der Bibel vorgelesen habe. In diesem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, die mich bis heute getragen hat. Es ist nicht wichtig, was andere Menschen von dir denken. es ist viel wichtiger, was Gott von dir denkt. Es ist nicht wichtig, was andere Menschen von dir denken. Es ist viel wichtiger, was Gott von dir denkt. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Erlebnis mich auf etwas vorbereiten sollte, was ich im Jahr 2020 erlebt habe. Als die Corona-Krise eingeschlagen hat und die Dinge sich entfaltet haben und im Freundeskreis, im Arbeitsumfeld, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft die Welt plötzlich auf den Kopf gestellt wurde und Mann gegen Frau waren, Eltern gegen Kinder, Nachbarn gegen Nachbarn, Freunde gegen Freunde, in der Gemeinde, Gemeindeglieder gegen Gemeindeglieder, Arbeitskollegen gegen Arbeitskollegen, weil die Meinungen so klar und so scharf getrennt voneinander waren, dass ein klarer Riss durch die Gesellschaft, durch das Volk, durch die ganze Welt gezogen wurde und forciert war. Und wir eine Entscheidung treffen mussten. Ich sage es euch ganz klar, die Corona-Zeit gehörte zu den schwierigsten Abschnitten meines Lebens. Ich habe diese Zeit in einem Vortrag zusammengefasst und vielleicht hat es der eine oder andere auch gesehen. Deshalb werde ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich habe in Stuttgart-Wangen eine Predigt aufgenommen. Der Kampf um die Gewissensfreiheit und die Vorbereitung auf die nächste Krise. Der Kampf um die Gewissensfreiheit und die Vorbereitung auf die nächste Krise. In dieser Predigt habe ich einige Erfahrungen aus dieser Zeit erzählt. Aber ich musste während der Corona-Zeit eine wichtige Entscheidung treffen. Was machen wir? Und mir geht es nicht darum, jetzt die ganze Impfdebatte nochmal hochzuholen. Ich glaube, es wurde schon genug diesbezüglich gesagt. Aber in dieser Zeit mussten wir in der Leitung eine Entscheidung treffen. Was machen wir als Leiter? Sagen wir nichts? Einfach stillhalten, die Füße unten halten und hoffen, dass das irgendwann mal vorbeigeht? Eine Empfehlung für die Impfung zu geben? Keine Empfehlung für die Impfung zu geben oder die vierte und letzte Option, sich dafür einzusetzen, dass jeder Mensch nach seinem Gewissen folgen kann und über seinen Körper selbst bestimmen kann. Und ich weiß, nachdem wir das durchgegangen sind und ich auch für mich persönlich wusste, als Leiter in während einer Krise zu schweigen, wofür haben wir dann Leitung? Das war keine Option. Eine Empfehlung zu geben, war für mich nie eine Option. Und mit großem Bedauern, mache ich jetzt doch die Klammer auf, habe ich erlebt, dass unterschiedliche Leiter sich haben hinreißen lassen und angefangen, für ein Medikament Impfempfehlungen zu geben. Ich persönlich glaube, dass eine Kirche sich hüten sollte, Empfehlungen für Medikamente oder was das auch immer sein soll, auszusprechen. Sich hüten sollte. Ich kann euch ein Medikament empfehlen. Das ist das Blut Christi. Das macht sauber wie nie. Und das heilt 100%. Ohne angebliche Studien, die dann immer runtergeschraubt werden müssen. Das ist immer 100% funktionsfähig. Und schützt auch für Übertragung. Deshalb, als Kirche war mir klar, das ist kein guter Weg. Und wir haben uns dann auch im Ausschuss entschieden, wir wollen das Gewissen des Menschen stärken und die Empfehlung geben, dafür sich stark zu machen. Wir haben das auf der politischen Ebene auch gemacht. Die Abgeordneten, ich habe alle Abgeordneten aus Baden-Württemberg angeschrieben, für die ich zuständig war. Ich wollte nicht in andere Bundesländer eingreifen, aber alle Abgeordneten angeschrieben und gebeten, nicht nur den Herrn Kretschmann, sich, genauso wie wir, sich dafür einzusetzen, dass jeder darüber frei entscheiden darf. Und ja, ich musste auch damit leben, dass in dieser Zeit Gemeindeglieder, die es sicherlich gut gemeint haben, und auch Gemeindeleiter, die es sicherlich gut gemeint haben, mich angerufen haben und mir gesagt haben, du bist für den Tod von Menschen verantwortlich. Du bist für den Tod von Menschen verantwortlich. Und ich habe versucht, freundlich, aber auch klar mit ihnen zu reden in dieser Zeit und gesagt, hütet euch, diesem Narrativ zu folgen. Denn in kurzer Zeit, wenn die Klimakrise weiter zunimmt, wird man dich dann dafür verantwortlich machen, wenn du Auto fährst, dass du für den Tod dieses Planeten und den Tod von Menschen verantwortlich bist. Das gleiche Spiel wird von vorne losgehen. Hüte dich davor, auf diesen Pferd aufzuspringen. Aber ich will nicht verschweigen, dass der Druck sehr groß war. Sehr groß war. Und es kam das Jahr Herbst 2022. Einiges Zeit ist vergangen und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie Gott uns außergewöhnlich geführt hat. Und mir war das einfach ein Anliegen, diese Predigt aufzunehmen, nachdem ich auf der ASI-Tagung in einem geschützten Rahmen sozusagen einfach die Erfahrungen erzählt habe, dachte ich, es ist gut, auch andere daran teilhaben zu lassen, was Gott so an Erfahrungen geschenkt hat. Und ich wollte diese Predigt, diese Erfahrungen erzählen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, aber gleichzeitig auf ein Muster hinweisen, was uns noch erwartet. Weil das gleiche Muster wird noch einmal kommen, ein sehr ähnliches Muster. Und ich habe mich vorbereitet, ich habe angefangen, die Predigt auszuarbeiten. Das war November 2022. Und in diesem Moment wurde ich krank. Damals hat mich das jetzt nicht so berührt. Naja, ihr kennt das, man wird krank, man wird wieder gesund. Doch dann ging die Krankheit irgendwie nicht weg und die Predigt kam näher. Ich wollte das aufnehmen. Und ich wusste, ich musste es jetzt absagen, ich werde es nicht schaffen. Ich war so krank, und erst am Freitag hatte ich genug Kraft, wo ich gesagt habe, okay, ich mach's doch. Ich wurde von einem Predigerkollegen und seiner Frau sogar zum Gottesdienst hingefahren und war nur in der zweiten Stunde anwesend. Und als ich vorne war, ich habe das wirklich mit letzter Kraft vorgetragen, das wurde aufgenommen. Und als ich auf der Rückfahrt war, habe ich zu ihnen gesagt, ich habe vor, einen Brief an alle Gemeindeglieder in Baden-Württemberg zu schreiben und diese Predigt zuzuschicken. Als ich das gesagt habe und zu Hause angekommen bin, bekam ich die zweite Krankheit. Zusätzlich. Okay, dachte ich, naja, halt eine weitere Krankheit. Ich habe angefangen, ein paar Tage später den Brief zu schreiben. Und als ich angefangen habe, den Brief zu schreiben, bekam ich die dritte Krankheit. Ich konnte dann nicht mehr weiterschreiben und musste mich erst mal ein paar Tage ausruhen. Ich weiß noch, ich habe ein paar Tage später den Brief fertig gehabt, wollte das noch mal gegenchecken lassen. Und dann lag ich von Samstag auf Sonntag in einem Zimmer und bei uns zu Hause und habe geschlafen. Und es war mitten in der Nacht, da wurde ich plötzlich durch irgendetwas geweckt und ich war wach und in dem Moment merkte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hatte sowas noch nie, aber ich wusste, ich spürte, hier ist etwas nicht in Ordnung. Und dann merkte ich, wie mein ganzer Körper elektrisiert worden ist. Alles plötzlich. Und nachdem es elektrisiert worden ist, spürte ich, wie eine Macht angefangen hat, hier auf meine Lunge zu drücken, so dass ich meinen Brustkorb nicht mehr anheben konnte. Ich konnte nicht mehr atmen. Dieser Moment, ihr wisst, was passiert, wenn der Körper in einen Ausnahmezustand kommt. Es entsteht natürlich Panik, weil man merkt und weiß, okay, hier passiert etwas gerade außergewöhnlich Böses. Und als es so gedrückt worden ist, habe ich im letzten Moment einfach geschrien, dass der liebe Gott mir hilft. Einfach so, mit dem, was ich noch konnte. Und als ich das gemacht habe, war es weg. Nur ein paar Minuten später das Gleiche. Mein Körper wird elektrisiert, alles. Und dann drückt diese Macht wieder auf meine Lunge und jetzt noch stärker. Und jetzt merke ich, das ist wirklich ernst. In dem Moment habe ich mich erinnert an eine Geschichte, die ich mal während dem Theologiestudium gelesen habe, von einem Missionar, der ins Ausland ging, um anderen Menschen wirklich in der Wildnis den Menschen von Gott zu erzählen. Und wie er erlebt hatte, dass der Teufel alles versucht hat, um ihn aufzuhalten. Alles versucht hat. Und dann lag er im Bett und wie eine Macht auf seinen Brustkorb gedrückt hat. Und er erzählt diese Geschichte. Und ich habe mich daran erinnert, wie er dann ganz bewusst geschrien hat, ich befehle dir im Namen Jesu zu verschwinden. Und diesen letzten Satz konnte ich mit letzter Mühe noch rausbringen. Und dann, als ich es gesagt habe, im Namen Jesu, verschwinde, war es weg. Einfach weg und kam auch nicht mehr wieder. Ich weiß noch, ich lag da und war durcheinander. Ich habe dann für mich noch gebetet und am nächsten Morgen, ich konnte sogar mit Gottes Hilfe noch einschlafen, überlegte ich, ob ich das meiner Frau erzählen soll oder nicht. Ich wollte sie ja auch nicht durcheinander bringen, oder sie zusätzlich belasten, aber dann dachte ich, nee, ich muss es ihr erzählen. Ich habe es ihr erzählt und wir haben uns dann bewusst vorgenommen, noch intensiver zu beten für das, was gerade passiert. Aber was war es denn? Was war das? Bin ich so im Fokus? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, sondern ich glaube, dass es die Botschaft ist, die so im Fokus steht. Die Botschaft. Es ist nicht du und ich, es ist die Botschaft. Und die Botschaft, die in diesem Vortrag war, neben den Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie Gott uns geführt hat, war, dass ich darauf hingewiesen habe, auf den Aussagen der Bibel und natürlich vor allem auch auf den Aussagen von Ellen White, dass das, was in der Vergangenheit war, in einer viel größeren Ausmaß noch einmal kommen wird. Es wird noch einmal ein globales Problem geben. Ein globales Problem. Und sie sagt, sie spricht davon, dass in Christus kommt bald, ich glaube, es war Seite 93, dass dass der Teufel die Menschen dahin verführen wird, dass die Katastrophen, die zunehmen, die Ursache wo haben? In der Übertretung des sogenannten christlichen, in Anführungszeichen, Sabbats. Es wird um die Frage des Ruhetages gehen. Und sie spricht noch vom Werteverfall, der parallel noch stattfinden wird und das auch ein Grund sein wird, wo die Menschheit danach schreien wird. Besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier möchte ich euch ermutigen, durchzuhalten. Aktuell haben wir ja die Klimareligion. Ja, wir haben die Umweltkatastrophen aufgrund von zu viel CO2. Das wird ein bisschen länger dauern als mit Corona. Aber auch dieses Narrativ wird zusammenfallen. Es wird zusammenfallen. Das Problem ist nur, dass der Teufel dann schon das Nächste parat hat. Er wird dann sagen, das war jetzt nicht wegen CO2, sondern das war wegen der Übertretung des in dem Fall des Sonntags. Er switcht es, er verdreht es und macht genau dort weiter, wo er aufgehört hat. wenn er erwischt wird, ändert er einfach die Maske. Und dann geht's weiter. Und Ellen White schreibt, und die Mehrheit folgt ihm wieder weiter nach. So einfach funktioniert das. Also, wer jetzt so ein bisschen beobachtet und denkt, boah, die Klimareligion, wo auch der Weltuntergang verkündigt wird, wo es Priester gibt wie im Mittelalter, die den Weltuntergang verkündigen, wie man sie auch nennt, Greta, Luise Neugebauer, glaube ich, und Al Gore oder wie sie auch alle heißen, sind einfach analog zum Mittelalter Priester, die den Weltuntergang verkündigen und die vor einer anderen Hölle warnen, wie der UN-Generalsekretär. Da kommt die Hölle auf uns zu. Und was ist das Einzige, was uns retten kann? Zwei Sachen. Die falschen 10 Gebote. Kennt ihr sie? Du sollst immer Angst haben. Du sollst immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn du CO2 ausstößt. Du sollst wenig reisen. Du sollst nicht fliegen. Du sollst wenig duschen. Du sollst keine falsche Heizung betreiben. All diese Gebote. Aber wenn man sie übertritt, gibt es noch eine gute Lösung. Einen modernen Ablass. Dann bezahlst du einfach für deinen CO2-Fußabdruck etwas mehr und dann darfst du auch wieder fliegen. So einfach ist die Religion. So einfach. Und dann gibt es wie im Mittelalter das einfache Volk, das gläubig folgt, und dann gibt es noch ganz, ganz engagierte und leider auch fanatische Menschen, die sich dann für diese Sache so nicht ins Kloster zurückziehen, aber auf die Straße sich dann einsam festkleben. Versteht ihr? Genau so. Es gibt auch keine Kreuzritter. Es gibt aber Personen, die analog wie die Kreuzritter heute irgendwo reingehen und das Eigentum von anderen zerstören. Weil du meinen Glauben nicht annimmst, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Also, nicht durcheinander bringen lassen. Der Teufel erfindet immer nur das, was er schon mal hatte und verkleidet es neu. Aber das Muster ist immer gleich. Okay? Klimareligion, bitte Vorsicht. Aber mir geht es nicht um die Klimareligion. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das zusammenbricht. Dann kommt was Größeres. Dann wird es wieder dieses globale Problem geben, dass es die Welt durcheinander ist. Und genauso wie im Mittelalter, wie während der Corona-Zeit und auch während der Klimakrisenzeit es eine falsche Wissenschaft gibt, so warnt Ellen White im Großen Kampf 573 davor, so wird die falsche Wissenschaft der gegenwärtigen Zeit, die den Glauben an die Heilige Schrift untergräbt, ebenso wirksam helfen, der Annahme des Papsttums mit seinen einnehmenden Gebräuchen den Weg zu bereiten, wie im Mittelalter das Vorenthalten von Erkenntnis zu seiner Erhöhung beitrug. Also, genauso wie damals falsche Wissenschaft betrieben worden ist und die Menschen eher arm gemacht hat im Mittelalter, genauso wie die falsche Wissenschaft betrieben worden ist, um den Menschen während der Corona-Zeit ein Produkt zu verkaufen, genauso ist auch jetzt während der Klimakrisenzeit eine falsche Wissenschaft am Werk, um den Menschen eine Deindustrialisierung zu verkaufen und was nicht zur Rettung der Welt führen wird, sondern nur noch zu mehr Armut. Genauso kommt eine falsche Wissenschaft, die das Papsttum und die Kirche am Ende noch einmal erheben wird und zu einer Verschmelzung, wie Daniel 2 das sagt, von Kirche und Staat führen wird. Genauso wie im Mittelalter, während der Corona-Zeit und jetzt während der Klimakrisenzeit die bürgerlichen und religiösen Freiheiten eingeschränkt wurden und werden, genauso sagt die Bibel voraus und auch das Buch Vom Schatten zum Licht, 517, die Menschen schließen die Augen vor dem wahren Charakter des römischen Systems und vor den Gefahren, die durch seine Oberherrschaft zu befürchten sind. Das Volk muss aufgerüttelt werden, um dem Vordringen dieses gefährlichen Feindes der bürgerlichen und der religiösen Freiheit zu widerstehen. Diese zwei, Religionsfreiheit, ihr Lieben, gibt es nicht ohne bürgerliche Freiheit. Wer denkt, wir brauchen uns für bürgerliche Freiheit nicht einzusetzen, der sollte sich nicht wundern, wenn es dann auch keine Religionsfreiheit mehr gibt. Das ist miteinander verbunden. Und das sind die Punkte, die ich während dieser Predigt gepredigt habe. Könnt ihr verstehen, wieso das so brisant ist? Denn genauso wie die Vorgehensweise im Mittelalter, während Corona, während der Klimakrise, wird auch die Vorgehensweise in der finalen Auseinandersetzung genau gleich sein. Das Buch vom Schatten zum Licht, 540, beschreibt das so: Durch Angst und Zwang ist er bestrebt, das menschliche Gewissen zu beherrschen. Gab es im Mittelalter, während der Corona-Krise, während der Klimakrise, gibt es da andere Vorgehensweisen? Oder sehen wir, wie Zensur und die Abstempelung von Menschen, die anders denken, am liebsten so in dieses, kennt ihr das, in dieses rechte Lager. Irgendwie sind, merke ich plötzlich, ich bin ja nur von Rechten umgeben. Irgendwie sind alle, die nicht dem offiziellen Narrativ folgen, sind alle irgendwie rechts und Nazis. Dabei habe ich mit denen gar nichts zu tun. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass was in dem Buch vom Schatten zum Licht steht. Und was steht dort? Dass durch Angst und Zwang der Teufel arbeitet. Und ich möchte so nicht arbeiten. Ich möchte nicht so etwas fördern. Aber sie sagt auch, genauso wie im Mittelalter, während der Corona-Krise und auch jetzt, wird es auch in der Zukunft sein. Vom Schatten zum Licht, Seite 541. Kirchliche und staatliche Würdenträger werden sich zusammentun und Menschen, Achtung, bestechen, überreden oder zwingen, den Sonntag zu heiligen. Wie war das im Mittelalter? Gab es am Anfang ein Angebot und wenn du nicht wolltest, dann wurden stärkere Maßnahmen geholt. Wie war das während der Corona-Krise? Zuerst gab es ein Impfangebot. Dann, wenn du nicht wolltest, gab es ein Würstchen. Und wenn du das Impfangebot und das Würstchen nicht genommen hast, dann musste man stärkere Maßnahmen rausholen. Ich bin dem lieben Gott dankbar, dass er Grenzen gesetzt hat und dass man über ein bestimmtes Maß nicht hinaus durfte. Aber wir sollten vorbereitet sein, dass in der finalen Krise Gott die Grenze woanders setzen wird. Ihr Lieben, gibt es Gott wirklich? Das war, wie können wir sicher sein, dass es Gott wirklich gibt? Das war die ursprüngliche Frage. Und ich komme an den Anfang zurück. Gibt es Gott wirklich? Wie können wir sicher sein, dass es Gott gibt? Diese Frage stellte unser ältester Sohn. Und meine Frau nahm sich Zeit, um mit ihm darüber zu sprechen, was Gott uns offenbart hat. Sie nahm sich Zeit zu erzählen, wie genial die Schöpfung ist, wie alles aufeinander abgestimmt ist. Aber sie hat noch etwas mehr gemacht. Sie hat aus ihrem persönlichen Leben erzählt, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Erfahrungen mit Gott. Gibt es sie wirklich? Ich glaube von ganzem Herzen. Und bei all der Herausforderung, die ich während der Corona-Krise erleben durfte, hat Gott mich reich gesegnet. Im Sommer 2022, als wir noch so auf dem Höhepunkt sozusagen waren in diesem ganzen in dieser ganzen Auseinandersetzung, hat mich mein ehemaliger bester Freund kontaktiert, als ich 19 Jahre alt war, unsere Wege sich getrennt haben, hat er jetzt Kontakt mit mir, fast 20 Jahre später Kontakt mit mir aufgenommen. Er rief mich an, wir haben uns getroffen, wir gingen spazieren, am gleichen Ort, wo wir auseinandergegangen sind. Und wir unterhielten uns über das Wort Gottes, über die Prophetie, über das Zeitgeschehen. Und ich dachte, was ist mit dir passiert? Und er erzählte mir, die Corona-Krise hat ihn wachgerüttelt. Er hat angefangen, die Bibel zu studieren, das Buch vom Schatten zum Licht zu lesen. Und als wir dann weitergingen, stellt er mir zum Schluss die Frage: Eugen, wenn ich mit den Bibelstunden fertig bin, würdest du mich dann taufen? Erfahrungen mit Gott, gibt es sie wirklich? Wie können wir sicher sein, dass es Gott gibt? Ihr Lieben, ein Jahr später, Sommer 2023, durfte ich ihn taufen. Es war ein wunderschönes Erlebnis. Etwas mehr als ein Jahr später durfte ich seine Frau taufen. Ich bin mit ihr auch zusammen in die Schule gegangen. Ich durfte sie auch taufen. Sie hat einen Doktor in Biologie gemacht und hat angefangen, und vielleicht lese ich es euch vor, ist eine Erfahrung. Sie schrieb mir damals: Lieber Eugen, ich habe den Glauben nie richtig gespürt. Gibt es Gott wirklich? Mit 16 habe ich mich entschlossen, Biologie zu studieren, und damit war die Bibel ein Geschichtenbuch, mit dem sich die Menschen früher die Welt erklärt haben, um moralische Werte vermitteln zu wollen. Jesus hatte bestimmt gelebt, aber mehr als ein gütiger Mensch war er für mich nie. Die Wissenschaft war meine Religion. Nach dem Tod wird man zur Erde, das war's. Mit dem Glauben meines Mannes konnte ich nie etwas anfangen. Aber ich war schon manchmal verzweifelt, wie das mit meinen Kindern werden soll, da er einfach keinen meiner Argumente zum Thema Evolution folgen wollte. Auch intensiv damit beschäftigen wollte ich mich auch nicht. Es hätte mein Weltbild zerstört. Corona hat dann mein Weltbild zerstört. Vertrauen in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft war nicht mehr vorhanden. Mein Mann wandte sich wieder mehr der Bibel zu, ließ sich taufen und ging regelmäßig mit den Kindern zum Gottesdienst. Irgendwann ging ich mit. Ich lernte Gott kennen. Nicht als einen von vielen, sondern als den Gott. Ich traute mich an die Videos von Walter Veit zum Thema Evolution ran und erkannte, dass zur Evolution mindestens genauso viel, wenn nicht mehr Glaube gehört, wie zur Schöpfung. Wenn nun die Schöpfung wahr sein könnte, dann auch der Rest. Lange trug ich den Gedanken mit mir herum, Bibelstunden zu nehmen. Am Anfang stand mir mein Stolz im Weg, aber im November 22 konnte ich mit Ruth das Wort Gottes studieren und so die Wahrheit immer besser kennenlernen. Ich habe Jesus ganz aktiv in mein Leben eingreifen gespürt. Er hat mir geholfen, Dinge abzulegen, die nicht seinem Willen entsprechen. Er hat mir die Liebe für sein Gesetz ins Herz gelegt. Ich freue mich auf jeden Sabbat und kann den Tag, an dem er wiederkommt und uns zu sich holt, kaum abwarten. Boah, das war ein wunderschöner Moment, sie ganz persönlich zu taufen. Vor einigen Tagen, und jetzt komme ich zum Schluss, ihr Lieben, kommt unser Sohn zu uns, unser 6-jähriger Sohn, hat ein Blatt dabei und sagt: Papa, Mama, jetzt weiß ich, dass es Gott wirklich gibt. Ich habe mich damit beschäftigt. Und jetzt weiß ich, dass es Gott wirklich gibt. Er hat mit dem, wie er das als Erstklässler schreiben konnte, hat er hingeschrieben auf das Blatt: Gott und Jesus gibt es wirklich. Wir haben das bei uns in der Küche aufgehängt. Es hat mein Herz berührt. Ihr Lieben, zum Schluss darf ich euch einfach sagen: Gibt es Gott wirklich? Kann man Erfahrungen mit ihm sammeln? Ich kann euch nur das sagen, was ich selber erlebt habe. Ich kann euch nur das erzählen, was hier steht. Ich kann euch nur sagen, was ein 6-Jähriger erlebt hat. Ich kann euch nur sagen, dass es ihn wirklich gibt und dass es einen Unterschied macht in meinem und in deinem Leben. Die Frage ist: Möchtest du an ihn glauben und möchtest du Erfahrungen mit ihm sammeln, egal was andere Menschen von dir denken? Möchtest du das? Dann wünsche ich dir das von ganzem Herzen. Es lohnt sich, daran festzuglauben und daran festzuhalten, dass es Gott wirklich gibt. Und dass es egal ist, was andere Menschen von uns denken. Viel wichtiger ist, was Gott von uns denkt. Gott segne euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Ich lade euch noch ein, dass wir gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du ein persönlicher, liebevoller, barmherziger, gütiger und gerechter Gott bist. Ich danke dir, dass du uns in unseren Krisen nicht alleine lässt. Ich danke dir, dass du die Menschheit in den Weltkrisen dieser Zeit nicht alleine lässt. Danke dir, dass dein Wort steht. Ich danke dir, dass wir uns nicht täuschen müssen oder verführen lassen müssen, sondern in jeder Krise mit dir Erfahrungen sammeln können, wenn wir treu bleiben und uns dafür einsetzen, was du geschrieben hast. Schenke jedem hier und jedem, der zuschaut, diese Gewissheit. Dich gibt es und Erfahrungen mit dir kann man machen, wenn man offen dafür ist. Schenk uns diese Offenheit und auch diese Momente mit dir. In deinem Namen. Amen.